Also wir haben ja Forschung zu allem, ne? Wir haben Forschung, Wissenschaft zu allem und auch eine Differenzierung und Spezialisierung von Journalisten. Aber es kümmert sich niemand so wirklich um Lobbyismus. Also normalerweise muss man mal einen Wissenszweig aufmachen, der rein sich um Lobby kümmert, weil er unglaublich einflussreich in unserer Demokratie ist und weil es viel wichtiger ist zu wissen, wie das funktioniert, als wie bestimmte Abläufe in der Wirtschaft sind. Die sind auch wichtig, aber die Wirtschaft weiß ganz genau Bescheid, wie Lobbyismus funktioniert, aber wir wissen es nicht. Und da gibt es wenig Expertise. Und so gibt es auch wenig Expertise bei den Medien. Und ich hoffe, dass wir mit Lobbyland immer so ein bisschen Abhilfe schaffen können. Aber natürlich ersetzt das das nicht.
Herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge. Lobbyland, das ist ein Buch, ein Podcast, eine Initiative gegen den Ausverkauf und die Demontage der Demokratie. Wir setzen das Thema Lobbyismus, Demokratie mit den politischen Entscheidungen und Themen in Beziehung. Wann? Mittwochs, zweimal monatlich. Wo? Überall, wo ihr Podcasts hört. Oder unter www.lobbyland.de.
Ihr Lieben, Folge 84. Heute beantworten wir die typischen Lobbyfragen. Lobbyfragen oder Fragen zu Lobbyismus, die ich meistens gestellt bekomme und wo wir gedacht haben, das ist vielleicht ganz gut, die auch nochmal hier für alle aufzubereiten. Manchmal natürlich geht es dann auch bei Adam und Eva los, aber trotzdem ist es nicht unwichtig. Und deswegen glaube ich, dass das nochmal Sinn macht, auch hier damit nochmal anzufangen, dann aber natürlich auch nochmal stärker in die Tiefe zu gehen, auch wenn wir natürlich schon viel detaillierter waren, muss man immer mehr wieder an die Anfänge und an die Grundsätze erinnern. Und daran schließen sich natürlich dann wieder weitere Fragen an, die wir dann aber auch immer wieder beantworten wollen. So viel zur Folge 84. Ja, ich freue mich, dass Magdalena wieder dabei ist. Hallo Magdalena, schön heute mit dir die nächste Folge zu besprechen.
Ja, hallo Marco, ich freue mich auch, dass ich wieder dabei bin. Und bevor wir auf diese typischen Lobbyfragen kommen, wollen wir einen kurzen Schwenk machen auf die neue Bahnchefin Palla. Wir könnten jetzt wahrscheinlich lange über die Geschichten und unsere heftigsten Verspätungen sprechen. Aber jetzt hat ja die neue Bahnchefin Änderungen angekündigt. Was denkst du, wird es jetzt besser? Und hast du da vielleicht schon eine Lobbygeschichte mitgebracht?
Ja, also ich hätte jetzt wirklich große Lust, auch über meine letzte Bahngeschichte zu reden. Und eigentlich ist es auch gar nicht mehr lustig. Und das könnte wahrscheinlich jeder, aber das lassen wir mal weg. Ja, es ist also der nächste Versuch. Immerhin wohl jetzt mal jemand, der auch mal ein bisschen Ahnung von dem Thema hat. Also bis jetzt hatten wir die letzten Bahnchefs allesamt, die dann irgendwie, weil sie meinten, sie verstehen was von Unternehmen, sind ja dann da eingesetzt worden und schon mit ganz falschen Grundsätzen gestartet. Was daraus geworden ist, wissen wir ja. Das Geile ist, dass die natürlich alle sehr, sehr gut verdient haben, die letzten. Und überhaupt wie das Management. Und dann teilweise mit Abfindungen auch noch gehen. Darüber wird dann meistens nicht so gerne geredet. Ja, wir könnten auch eine sinnvolle Sendung machen, überhaupt über die Deutsche Bahn. Was müsste eigentlich passieren? Was passiert? Ich will eigentlich nur auf eine Sache eingehen, weil das immer wieder so gemacht worden ist, so nach dem Motto, weil natürlich wir nicht die Einzigen sind, die über die Deutsche Bahn reden. Aber meistens geht es natürlich da um die Verspätungen. Es müsste aber natürlich über viel mehr andere Dinge im Hintergrund gehen. Und interessant ist, dass immer mehr sagen, naja, das liegt daran, weil wir die Bahn nicht privatisiert haben, sondern weil es ein Staatsunternehmen ist. Und ich weiß nicht, ob Leute jetzt seit Jahrzehnten schlafen, aber das ist es eben nicht. Nein, die Bahn ist kein Staatsunternehmen, sondern sie ist in erster Linie eine AG, also Aktiengesellschaft. Und das ist schon lange her, dass das passiert ist. Und das geht noch auf Kohl zurück. Also das ist ein langer Prozess gewesen, der dann zu einer Aktiengesellschaft geführt wird. Allerdings ist der Staat immer noch beteiligt. Und also man kann sich das eigentlich so vorstellen, dass der Staat weiterhin Kapital, und zwar im großen Umfang, in die Bahn steckt und sie fördert. Und auf der anderen Seite ist aber eine Aktiengesellschaft, ist das heißt, privat wird es geführt und man kann das einfach ja einfach so machen und nach dem Motto, ja, zum Notstaat zahlt halt der Staat dann wieder drauf. Und das ist natürlich eine Mischung, die auch sehr kompliziert und schwierig ist und sicherlich auch nicht nur zu guten Dingen führt, weil wie sozusagen denn das Unternehmen geführt wird, da kann der Staat dann relativ wenig eingreifen oder die Politik eingreifen. Jetzt will ich aber gar nicht für und wider von Staatsunternehmen, weil ich wollte es nur auf jeden Fall richtig stellen. Interessant ist aber, dass natürlich, weil es privatwirtschaftlich geführt wird, aber selbst schon vorher, und das ist meine Lobbygeschichte, die ich mitgebracht habe, werden natürlich dann gerne Dinge rausgeschnitten aus der Deutschen Bahn. Also zur Deutschen Bahn gehört ja sehr, sehr viel. Auch was nicht unbedingt nur mit Kerngeschäft Bahn zu tun hat. Und da hat man die Filetstückchen rausgeschnitten und veräußert. Man könnte auch sagen, verhökert. Und das ging schon bei Kohl los. Also das war ja jetzt nochmal, dass Schenker dann verkauft wurde. Das ist natürlich so der Bereich, der sich so richtig lohnt. Der ist dann also aus dem Geschäft rausgenommen worden. Aber das hat schon Kohl gemacht. Und zwar 1998 114.000 Eisenbahnerwohnungen, die es gab, verkauft. Und zwar 30.000 an die Immobilienfirma WCM. Und da gab es einen Hauptaktionär, den Kaufmann Karl Ehlerding. Und der hat dann so ganz zufällig 5,9 Millionen, was ja damals ein wahnsinniger Betrag war, an die CDU gespendet. Ja, und da sollte man vielleicht nochmal näher hinschauen, auch wo jetzt immer so bestimmte Dinge hinfließen. Aber ja, wenn Kohl schon eine Sache gut konnte, dann war es bestimmten Lobbyisten was Gutes tun und über Parteispenden damals, da war ja auch noch Kohl beteiligt und Schäuble, dann nicht reden, wer denn diese ganzen Spender sind. Da wissen wir aber, dass es da diesen Hauptspender gab. Ja, das vielleicht so kleine Anekdote zur Deutschen Bahn.
Ja, das ist auf jeden Fall spannend, da auch mal so ein paar Randinfos zu bekommen. Und weil unser Thema ja auch immer mal die Wahl ist, aktuell ist ja auch ein anderes Thema, und zwar waren die Kommunalwahlen in NRW. Kannst du dazu noch was berichten?
Ja, also das, was wie es ausgegangen ist, das hat man ja aus den Medien erfahren. Gehe natürlich immer so ein bisschen, versuche hinter den Kulissen die Sachen zu benennen oder Sachen zu benennen, die eben sonst nicht so benannt wird. Ja, man hat wahrscheinlich auch mitbekriegt, es ist teilweise sogar ein bisschen gefeiert worden, und das ist echt peinlich, dass die Wahlbeteiligung nach oben gegangen ist. Die Wahlbeteiligung nach oben gegangen ist bei 55%, ist natürlich dann das zu feiern oder überhaupt positiv zu besprechen, ist schon ein Armutszeugnis. Denn obwohl es nach oben gegangen ist, wie gesagt, 55% haben also nur gut die Hälfte aller, die wählen dürfen oder wählen durften bei dieser Wahl, sich wirklich beteiligt, und die anderen haben sich rausgezogen. Das Thema haben wir ja schon häufig gehabt. Ja, und die meisten davon haben sich eben nicht rausgezogen, weil sie zu faul waren, weil das Wetter jetzt so toll war am Sonntag oder sonst was, sondern weil sie die Schnauze voll haben, in Anführungsstrichen, oder weil sie glauben, dass das, was sie wählen, sowieso keinen Auswirkungen davon hat, also auf ihr Leben hat. Und das ist eben dramatisch für eine Demokratie, wenn die Menschen bei den Wahlen wegbrechen und die Wahlen ja sowieso noch das Einzige sind, wo Menschen sich beteiligen können. Und das ist bei Kommunalwahlen ja noch dramatischer als bei den anderen Wahlen. Jetzt ist es ein bisschen wieder nach oben gegangen, aber dieses bisschen nach oben gegangen liegt daran, dass die AfD kandidiert. Und diesmal auch auf einem ganz anderen Niveau als bei den letzten Malen. Und das führt dazu, dass ein paar Unzufriedene wieder wählen gehen. und zwar dann meinen, mit der AfD wird das alles besser oder besser gesagt meinen, damit könnte man jetzt den Etablierten eins auswischen. Und auf der anderen Seite aber dann auch wieder Leute wählen gehen, die sagen, oh, das, wir können jetzt nicht der AfD das Feld überlassen, jetzt wähle ich doch lieber das kleinere Übel. Und das ist eigentlich immer die Überschrift über Wahlen, das kleinere Übel. Und das darf in der Demokratie nicht sein. In der Demokratie sollte man schon das wählen können, was man ungefähr auch will. Dass das immer hundertprozentig nicht funktioniert, ist klar. Aber man muss schon das Gefühl haben, dass da die Interessen von denen, die man wählt, die eigenen Interessen vertreten werden bei denen, die man wählt. Und das funktioniert eben nicht mehr. Wir sind nicht mehr eine repräsentative Demokratie. Wir repräsentieren nicht mehr eine klare Mehrheit in dieser Gesellschaft. Das kann man wieder ganz deutlich machen, auch bei dieser Wahl. Also zum Beispiel in Dortmund, man spricht ja mal von, also meiner Heimatstadt, von der Herzkammer der Sozialdemokratie. Das ist sie natürlich schon längst nicht mehr. Aber trotzdem wird das immer noch so benannt. Hat die SPD zwar mehr als die CDU an Stimmen gekriegt und als die anderen Parteien, fällt aber auf 24% zurück. Aber auch 24% hört sich ja fast für die SPD noch echt gut an. Aber wenn man genau sich anguckt, also wer hat sie denn wirklich gewählt? Das sind nicht mal, das sind 13% aller Wahlberechtigten, die die SPD gewählt hat. Und wenn man von allen Dortmundern nimmt, liegt sie ja dann unter 10%. Also nicht mal jeder Zehnte hat aus Dortmund die SPD gewählt. Und das ist dann die stärkste Kraft. Das ist nicht repräsentativ. Und wenn dann noch angucken, dann gab es die Oberbürgermeisterwahl, wie ja auch in allen Städten. Und ja, und in Stichwahl war es ja auch in vielen Städten so. Und da gewinnt dann nicht ein Sozialdemokrat. Das ist das erste Mal in der Nachkriegsgeschichte, dass hier kein Sozialdemokrat Oberbürgermeister geworden ist. Und bei der Stichwahl sind dann noch weniger Leute hingegangen, nochmal deutlich weniger Leute hingegangen, weil den meisten es einfach egal ist. Das ist denen egal. Es ist nicht so schon, weil die dachten, der SPDler gewinnt sowieso, sondern es ist den meisten einfach egal. Und sie glauben nicht, dass es eine Änderung macht. Und nur in den Städten, wo am Ende in der Stichwahl AfD gegen CDU, gegen SPD oder wem auch immer war, dort sind mehr Leute zur Wahl gegangen und dort hat dann mit doch deutlichem Ergebnis der Nicht-AfD-Kandidat gewonnen. Das ist aber kein Grund zum Jubeln, sondern im Gegenteil, das zeigt, auf was für tönerne Füßen unsere Demokratie steht, wie wenig die Menschen daran noch Anteil nehmen, wie wenig sie sich repräsentieren fühlen. Und das müssten wir eigentlich diskutieren. Das ist sozusagen eigentlich das, was im Mittelpunkt steht und was eben dazu führt, dass auf einmal da auch Parteien nicht nur eine Chance haben, sondern in die Stichwahl kommen, die viele eben nicht haben wollen oder die man als noch für eine größere Gefahr für die Demokratie ansieht. Das ist sozusagen das, was man wirklich mal eigentlich besprechen müsste. Aber genau das passiert nicht, sondern alle Parteien reden sich das schön. Die einen fühlen sich als Wahlsieger, weil sie insgesamt in NRW am meisten gefrommen haben. Andere fühlen sich als Wahlsieger, wie eben die SPD in Dortmund, weil sie in Dortmund immer noch im Rat, die in der Mehrheit hat sie da nicht, aber ein paar Sitze mehr hat als die Zweitbesten. Andere Parteien fühlen sich dann wieder gestärkt, weil sie insgesamt zugelegt haben. Also es gibt wieder eigentlich nur Wahlgewinner. Dabei verliert die Demokratie bei jeder Wahl im Augenblick. Und das ist eigentlich das Thema, was ich viel stärker in den Mittelpunkt stellen möchte. Wir machen das ja auch hier mit dem Demokratiecafé in Dortmund. Wer davon noch nichts gehört hat, kann sich gerne melden, weil wir wollen diese Demokratiecafés möglichst nicht nur in Dortmund, sondern in allen Städten in Deutschland gründen, Anlaufstellen, wo nicht Parteien, sondern wirklich die Menschen das Sagen haben und wo wir eben genau diese Demokratie-Themen zum Thema machen wollen und die Politik damit auch konfrontieren wollen. Andere Dinge wie Gesellschaftsräte und so weiter werden da diskutiert, sollen auch aufgestellt werden. In Dortmund gibt es dieses Café. Wir treffen uns jeden dritten Montag im Monat im Welthaus. Das ist mitten in der Innenstadt. Also wer da nähere Infos haben möchte, bitte melden. Ja, und wir haben so ein bisschen kleine Erfolge, dass es Leute gibt aus anderen Städten, Bochum, Wetter, Herdecke, also hier so ein bisschen aus der Umgebung, die das auch einrichten wollen oder die zumindest das Interesse haben, vielleicht sowas auch zu machen. Und ich kann nur aufrufen, egal wo ihr euch befindet, das ist der Ansatz, wo man selbst aktiv werden kann. Dazu muss man in keiner Partei sein. Dazu muss man nicht die mega Vorerfahrung mitbringen. Einfach ein paar Leute finden, die das mitmachen, einen Raum finden, wo man das regelmäßig machen kann. Da bieten sich doch irgendwie in jeder Stadt irgendwie, gibt es immer noch ein paar Möglichkeiten. Und dann einfach loslegen. Und wie gesagt, wir unterstützen das auch gerne.
Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, den du auch gebracht hast. Einmal diesen Anteil an Wahlberechtigten in den Vordergrund zu stellen. Nicht nur den Anteil derjenigen, die überhaupt gewählt haben. Das sind dann vielleicht ein bisschen ehrlichere Zahlen. Vielleicht könnte man noch eine Umfrage machen, wie überzeugt denn dann auch jeder von seiner Wahl ist. Oder ob er tatsächlich sagt, na, das ist jetzt für mich das kleinere Übel, oder ich wähle, weil ich gefrustet bin, aber nicht, weil ich das Programm oder die Partei gut finde. Und ja, insofern könnten solche Demokratiecafés tatsächlich gut helfen, ja, sich da mehr einzubringen.
Ja, und da auch einfach Vorschläge zu erarbeiten, wie man es denn besser anders machen kann. Also das Problem ist, was wir ja auch haben, dass diese Frustration, die es gegenüber der Politik gibt, der Enttäuschung, der Vertrauensverlust, der dort passiert, der hat häufig dann mit Rückzug zu tun. Auch das ist natürlich nicht gut, wenn die Menschen in der Demokratie, geht das halt einfach nicht, ne? In der Diktatur kann man sich zurückziehen, das ist trotzdem schädlich, da sollte man erst recht was machen, aber ist natürlich gefährlich. In der Demokratie ist es aber nicht gefährlich, sich dagegen zu wehren. Und es ist, schadet insgesamt nur, wenn man sich zurückzieht. Ich kann das total verstehen, aber das ist eben nicht der richtige Weg. Und man sieht es ja, es gibt jetzt immer mehr Menschen, die darauf reagieren, nicht nur mit Rückzug, sondern indem sie destruktiv damit umgehen, indem sie Kräfte unterstützen, die noch stärker die Demokratie aushöhlen wollen. Und die sich vor allen Dingen dann auf Minderheiten konzentrieren und nach unten treten. Und das ist natürlich nicht das, was eine Demokratie nach vorne bringt. Das heißt, man muss sich dann jetzt eher Verbündete suchen, mit Leuten reden, generell reden, um Dinge nach vorne zu bringen und eigene Dinge zu erarbeiten. Die Gesellschaftsräte ist ja nur ein Vorschlag. Es gibt da, denke ich, einfach verschiedene. Und man kann auch an verschiedenen arbeiten. Und das, was du jetzt gerade gebracht hast, nochmal mit der Wahl, was ich ja versucht habe, deutlich zu machen, der Wahlbeteiligung. Ich habe ja schon mal den Vorschlag gemacht, da saß ich noch im Bundestag, dass die Plätze, die nicht gewählt werden, also wenn man nur 70% Wahlbeteiligung hat oder sogar nur 55%, dann werden 45% der Plätze im Rathaus nicht besetzt oder per Los entschieden. Wenn wir das hätten, was meinst du, was abgehen würde in dieser Republik, was auf einmal die Parteien sich um die Wahlbeteiligung kümmern würden, um die Menschen kümmern würden und sich fragen würden, oh, was ist denn mit den Menschen los? Wir müssen jetzt wieder ran an die Menschen. Wir müssen die Wahlbeteiligung steigern. Auf einmal wäre die Wahlbeteiligung und die Demokratie wichtig. So ist das alles völlig unwichtig. Man hat seine Freunde, man hat seine Mandate, man kriegt das Geld für die Entschädigung. Deswegen müsste eigentlich nur die Prozente zählen, der Wahl, also von denen, die von den Wahlberechtigten auch wirklich wählen. Die anderen müssten verfallen und müssten dann in ein Lossystem gegeben werden. Dann hätten wir auf einmal eine ganz andere Anstrengung in der Demokratie. Und ich fände es auch irgendwie spannend, dass dann Leute, ja, wie du und ich, aber auch wie einfach ganz normal aus dem Leben auf einmal im Rat sitzen. Dann wollen wir mal sehen, was passieren würde. Ich glaube, das würde der Demokratie nicht schaden, sondern im Gegenteil, es würde Nutzen bringen, weil das nicht nur diese Politiker-Clique in Anführungsstrichen ist. Ich weiß, dass auf kommunaler Ebene es auch wirklich viele engagierte Menschen gibt. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber auch da, glaube ich, wäre es wichtig, wenn das durchsetzter wäre. Vor allen Dingen würden wir dann wirklich mal über Demokratie sprechen und über die Wahlbeteiligung und die sinkende Wahlbeteiligung.
Ja, jetzt haben wir ja über die Politikverdrossenheit ganz kurz gesprochen, die auch dazu führt, dass die Leute weniger zur Wahl gehen. Jetzt kommen wir damit quasi eigentlich zu dem Elefanten im Raum, nämlich dem Lobbyismus und wie auch die Medien einfach nur sehr oberflächlich darüber berichten. Und bevor ich dir die Fragen stelle, die du da immer wieder bekommst, um das Thema immerhin irgendwie mal zu bearbeiten, fragen wir uns erstmal, woher kommt eigentlich der Lobbybegriff? Der ist nämlich schon sehr alt Und du hast sogar schon in deinem Buch Wir Abnicker, das vor 15 Jahren, nämlich in 2010 erschienen ist, darüber geschrieben. Und da lese ich mal den ersten Absatz aus dem Prolog vor. Those damned Lobbyists, diese verdammten Lobbyisten, mit solch wenig schmeichelhaften Worten beschimpfte der frühere US-Präsident Ulysses Grant bereits im 19. Jahrhundert eine Reihe von Interessensvertretern. Dabei warteten sie nur, wie immer, in der Lobby des Willard Hotels in Washington, in dem sich auch der Präsident gerne zu Zigarre und Brandy einfand. Schon wegen der äußerst günstigen Lage des Hotels, genau zwischen Weißem Haus und Kapitol, war die Lobby damals ein beliebter Treffpunkt für Wirtschaftsvertreter und Abgeordnete. Ja, und damit komme ich mal zu dem ersten Teil, zu den typischen Lobbyfragen, beziehungsweise, ja, wie gehst du mit so Fragen um? Wie unterscheidest du da?
Ja, also ich muss sagen, dass es natürlich auch unterschiedlich ist. Und ich will jetzt auch nicht nur das kritisieren oder schlechtreden, aber leider hatte ich häufiger und habe auch immer noch mit einer Menge Journalistinnen und Journalisten zu tun, die, ich will nicht sagen naiv daran gehen, aber die wahrscheinlich mit den Fragen selbst meistens nicht beschäftigt sind und dann irgendwann ploppt irgendwas auf, ne? Damals Amthor und jetzt Spahn oder sonst was. Also das Thema ist dann ein Thema, das lässt sich nicht wegwischen. Meistens geht es dann aber nur um diese eine Person und wird darüber diskutiert. Und wenn, dann gibt es noch so ein paar typische Fragen, wenn man mal ein bisschen sich mit Lobby beschäftigen will. Und das ist natürlich, ich verstehe das natürlich auch, weil leider, und das ist eben natürlich, da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz, weil natürlich dann sagen mir auch die Journeys, naja, also die Leute haben ja auch nicht so viel Ahnung davon und deswegen müssen wir ja wieder bei Adam und Eva anfangen und deswegen müssen wir auch diese ganz platten, einfachen Fragen stellen. Ja, verstehe ich, aber da müssten sich welche müssten da andere drankommen. Und wenn man häufiger darüber berichtet und allgemein häufiger darüber berichtet, dann müsste man auch nicht jedes Mal wieder anfangen, sondern dann ist es irgendwann allgemein gut. Das ist es aber eben nicht und das ist natürlich schon das große Problem. Aber es gibt natürlich auch andere. Ich will jetzt mal ein positives Beispiel nennen, weil es jetzt gerade also von den jetzigen Tagen ist, hatte ich ein Interview. Da gibt es ein Magazin, was Geschichte aufarbeitet, was also so ein Sondermagazin ist und was jetzt komplett zu Demokratie herausgegeben wird. Und da widmen sich dieses Heft dann auch dem Thema Lobbyismus und natürlich in Beziehung zur Demokratie. Das finde ich schon erstmal sehr lobenswert, dass es sowas gibt und dass das gemacht wird. Und dass man das Thema Lobbyismus dabei nicht ausklammert, wie das üblicherweise so ist. Und da wurde ich natürlich schon ganz andere Dinge auch gefragt. Also da wurde natürlich schon viel differenzierter rangegangen. Aber die meisten sind das dann doch immer die gleichen Fragen. Da kannst du mich auch nachts um 4 wecken, da kann ich die runterleiern. Und die werde ich auch schon. Und das ist fast dann noch schlimmer. Nicht, dass ich sie jetzt gefragt werde, sondern dass ich die schon 15 Jahre, also du hast gerade gesagt, dieses Buch, Wir Abnicker, das ist 15 Jahre alt. Ich beschäftige mich ja noch länger mit dem Thema und von Beginn an habe ich immer die gleichen Fragen gekriegt. Und es hat sich nicht geändert, obwohl der Lobbyismus sich nochmal deutlich verändert hat in diesen 15 Jahren, haben sich die Fragen leider nicht verändert. Und das ist natürlich schon ein Problem. Trotzdem werden wir hier auch ganz am Anfang anfangen. Und vielleicht ist es ja auch interessant, mal zu wissen, was sind denn so die typischen Fragen, die gestellt werden. Ne? Und aber vielleicht noch mal ein letzter Satz dazu. Es ist halt so, auch in den Medien, aber auch generell, also wir haben ja Forschung zu allem. Ne? Wir haben Forschung, Wissenschaft zu allem und auch eine Differenzierung und Spezialisierung von Journalisten. Also das heißt, der eine kümmert sich um eher Wirtschaftsthemen, der eine kümmert sich um die Partei, der andere um jene Partei und so weiter. Dann gibt es die ganzen Forschungszweige, ja, auch zur Demokratie, aber das ist schon eigentlich nicht mehr so wichtig, sondern eher zur Ökonomie und dann zu einer speziellen Ökonomie und so weiter. Aber es kümmert sich niemand so wirklich um Lobbyismus. Also normalerweise muss man mal einen Wissenszweig aufmachen, der rein sich um Lobby kümmert, weil er unglaublich einflussreich in unserer Demokratie ist. und weil es viel wichtiger ist zu wissen, wie das funktioniert, als wie bestimmte Abläufe in der Wirtschaft sind. Die sind auch wichtig, aber die Abläufe in der Wirtschaft, die orientieren sich nämlich am Lobbyismus. Und die Wirtschaft weiß ganz genau Bescheid, wie Lobbyismus funktioniert. Aber wir wissen es nicht. Und da gibt es wenig Expertise. Und so gibt es auch wenig Expertise bei den Medien, weil da Journalisten eigentlich auch nicht, also die sind dann, wie gesagt, so irgendein Fachthema-Spezialist, aber sehr, 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 sehr selten zu Lobbyismus. Und wenn die das sind, das sind auch gerne die, die dann in Redaktionen schnell nichts mehr zu sagen haben. Das sind dann meistens freie, selbstständig arbeitende Journeys, die dann versuchen, ihre Stories irgendwo unterzubringen. Das ist aber sehr schwierig. Das klappt meistens eben nur, wenn es irgendwo einen Skandal gibt. Und das ist ein Problem. Ich hoffe, dass wir mit Lobbyland immer so ein bisschen Abhilfe schaffen können, aber natürlich ersetzt das das nicht.
Dann fangen wir mal mit den typischen Fragen direkt an. Das sind ja gar nicht so wenige. Vielleicht gleich mal die erste Frage, die du häufig bekommst. Lobbyismus ist doch grundsätzlich gut, oder?
Ja, genau in dem Wortlaut kriege ich genau diese Frage auch meistens ab. Und das ist immer so, ja, aber, wenn ich also jetzt versuche, ernsthaft darauf zu antworten, ja, aber natürlich wird diese Frage auch gestellt, weil dieses Vorurteil wird natürlich genährt, dass man sagt, ja, aber Lobbyismus ist doch auch gut. Das ist immer das, was auch Politiker dann natürlich gerne sagen. Ja, bei allem, ja, natürlich gibt es ein Problem. Es gibt dann mal jemand, der über die Stränge schlägt und so weiter. Aber grundsätzlich ist Lobbyismus doch gut und übrigens auch wichtig. Ja, das wird dann meistens auch noch mit da reingebracht. Also gucken wir uns doch mal jetzt nochmal die Grundzüge von Lobbyismus an, um das dann auch zu beantworten. Du hast ja gerade gesagt, wie das entstanden ist. Ja, natürlich gibt es solche Treffen auch übrigens immer noch in Hotels, aber meistens finden die natürlich eher hinter verschlossenen Türen statt, und zwar nicht in der Lobby im Hotel, sondern da wird natürlich ein Raum gemietet im Hotel. Und wenn es eine besonders reiche Lobby ist, dann ist das Adlon zum Beispiel immer noch eine Adresse, wo solche Lobbytreffen stattfinden, aber dann im Kaminzimmer und nicht in der Lobby eines Hotels. Solche Termine finden aber überall statt. Meistens hinter verschlossenen Türen. Parlamentarische Gesellschaft im Bundestag ist auch so ein Raum und so weiter. Ja, also das sind alles Dinge, also da findet Lobby statt. Aber was ist Lobbyismus und ist es grundsätzlich gut oder nicht? Grundsätzlich kann man natürlich sagen, ist es wichtig, dass alle Menschen, alle Gruppen ihre Positionen auch der Politik übermitteln können. Sonst funktioniert das natürlich nicht. Das heißt, und alle haben auch das Recht dazu in der Demokratie. Das Problem ist aber natürlich, dass nicht Lobbyismus gleich Lobbyismus ist und dass es eine unglaubliche Waffenungleichheit gibt bei den Lobbyisten. Und dazu, das habe ich in verschiedensten Stellen schon näher ausformuliert, kann man eben auch alles nachlesen, aber vielleicht in den Grundzügen. Ich unterscheide zwischen Profitlobbyisten und Interessensvertretung. Jetzt heißt das nicht, dass das eine grundsätzlich böse und das andere grundsätzlich gut ist. Das heißt aber, dass die meisten Initiativen, Verbände, Vereine, kleinen Gruppen, ne? Also wenn du dich jetzt hier gründest mit einer kleinen Gruppe in deiner Stadt, dann kannst du natürlich auch Lobbyismus machen. Dann bist du vielleicht sogar Lobbyist. Aber du hast natürlich nicht die Mittel dazu. Die meisten da haben kein Geld. Und wenn sie Geld haben, dann stellen sie Leute ein, damit das Geschäft funktioniert, also damit man Positionen vertreten kann, um Inhalte zu vertreten zu können. Dann sage ich jetzt mal beim Umweltverband, dann sich jemand um den Meeresschutz kümmert und sich jemand um das Thema Plastikmüll kümmert, was auch immer. Und nebenbei macht er dann vielleicht noch Lobbyismus, und Öffentlichkeitsarbeit auch noch gleichzeitig, indem er dann auch mal die Politik informiert. Und auf einem anderen Blatt stehen dann diejenigen mit viel Geld. Übrigens haben auch viele Profitlobbyisten nicht viel Geld. Die müssen aber trotzdem natürlich versuchen, irgendwie mit ihren wenigen Möglichkeiten was hinzukriegen. Aber die großen Fische, das sind wenige. Also eigentlich muss man da fast schon über Oligopole sprechen. Das sind Wirtschaftsverbände, Zusammenschlüsse von Unternehmen mit knallharten Konzerninteressen, die aber gar nicht mehr so gekennzeichnet sind. Also die verstecken sich häufig unter Anwaltskanzleien, hinter Initiativen, die nennen sich dann putzig nach irgendeiner Initiative, sind aber natürlich keine Initiative oder auch eine PR-Gruppe, aber dahinter steckt eigentlich ein knallhartes Konzerninteresse und zwar damit richtig viel Millionen dahinter. Die haben sehr viel Personal, die sich nur um Lobby kümmern und so weiter und so weiter. Das könnte ich jetzt ganz weit ausformulieren, aber dann brauchst du die anderen Fragen nicht mehr stellen. Das heißt also, es gibt eine große Waffenungleichheit. Und so wie Lobbyismus funktioniert heute, ist es nicht grundsätzlich gut, sondern ist es sehr schädlich für die Demokratie, weil es sehr einseitig ist, weil bestimmte Interessen sehr stark vertreten werden, sehr starken Einfluss haben und auf der anderen Seite viele Interessen, die das Gemeinwohl, also die Gemeinwohlinteressen vertreten, also die Mehrheit vertreten, so gut wie gar keinen Einfluss haben. Und das liegt natürlich nicht nur an den Lobbyisten, sondern das liegt natürlich in erster Linie an der Politik, die das so zulässt und wo ein System entstanden ist, dass einige wenige halt richtig großen Einfluss haben.
Ja, du hast das in Teilen auch schon beantwortet. Eine Frage oder Anmerkung, die kommt, ist auch häufig, es ist doch völlig demokratisch und legitim, Lobbyismus zu betreiben.
Ja, genau. Klar, auch da muss man jetzt ja antworten. Also legal ist es sowieso. Nicht alles, was legal ist, ist aber auch legitim. Aber natürlich ist es auch demokratisch und legitim, Lobbyismus zu betreiben. Und mein erster Vorwurf geht ja auch nicht an die Lobbyisten. Dass die das versuchen, ist irgendwie ziemlich klar. Und ja, wenn ich mich mit denen unterhalten habe, und zwar mal out of the record, also dann sagen die natürlich auch, ja, wir wissen natürlich, was wir hier machen und wir wissen auch, dass das eine starke Beeinflussung ist, aber wenn wir es nicht machen, ne, dann machen es die anderen, unsere Konkurrenten und dann wären wir doch ganz schön doof. Und das stimmt ja natürlich. Das heißt, in diesem harten Wettbewerb, den es gibt, geht es ja auch darum, nicht nur die Gemeinwohlinteressen auszustechen, Profitinteressen zu bedienen, sondern natürlich auch in der Konkurrenz zu den anderen Unternehmen besser dazustehen. Weil es werden natürlich auch teilweise Gesetze gemacht oder Subventionen entworfen, wo eben nicht eine ganze Branche von profitiert, sondern wo vielleicht auch nur einzelne Unternehmen von profitieren. Und das ist wiederum, finde ich, eben am Ende dann zwar demokratisch und legitim, dass solche Interessen eingebracht werden. Aber es ist überhaupt nicht mehr demokratisch und überhaupt nicht legitim, dass einige wenige Sonnengehör finden, sonnenheftigen Einfluss haben, schon an Gesetzen mitbasteln können, sie selber teilweise mitschreiben können, das Ohr des Ministers haben und andere auf der anderen Seite nicht mehr zu einem Abgeordneten durchdringen, vielleicht allerhöchstens mit dem Mitarbeiter sprechen können oder eine Pressemitteilung rausgeben oder irgendein Papier, was wahrscheinlich bei den Abgeordneten gar nicht ankommt. Und das ist ja eine klare Erfahrung, die ich gemacht habe, dass man sich mit einigen wenigen Lobbyisten sehr lange hinsetzt und dass die, die viel Einfluss, viel Geld haben, viel Möglichkeiten haben, viel Mitarbeiter haben, natürlich sehr stark die Lobbyarbeit im Bundestag prägen und alle anderen oder viele andere durch den Rost fallen und dann gar nicht mehr gehört werden, weil du hast natürlich nur begrenzt Zeit, dich mit Lobbyisten auszutauschen und kein einziger Abgeordneter, auch ich nicht, als ich das versucht habe, versucht wirklich gerecht mit der Zeit umzugehen. Also so viel Zeit für die zu verwenden, so viel Zeit für die zu verwenden und so viel Zeit für die zu verwenden, sondern man geht vor allen Dingen den Einladungen nach und dem Druck nach. Und der Druck, der stärkste Druck kommt halt von denen, die jetzt schon mächtig und reich sind und nicht von kleinen Initiativen. Ob du die beachtest oder nicht, das kriegt gar keiner mit. Und deswegen ja und nein als Antwort.
Ja, dann die nächste Frage. Wir brauchen doch den Lobbyismus, weil wir deren Wissen brauchen.
Auch da wieder, es gibt kein klares Ja oder kein klares Nein, obwohl ich ja gerne klare Antworten gebe und das auch tue. Das schließt aber an die erste Frage so ein bisschen an. Ja, es ist wichtig, dass möglichst viele Menschen sich äußern. Und Das heißt aber von dem Einzelnen hier vor Ort, jetzt von dem Verkäufer, der Taxifahrerin, dem, was weiß ich, Menschen, der in der Pflege arbeitet. Die sollen auch alle ihre Positionen vertreten können und nicht nur die viel Geld haben, große Verbände haben, eh schon gute Kontakte haben und so weiter. Eigentlich brauchen wir von allen Menschen ihre Expertise. Das, was sie in ihrem Alltag erleben, auch was die Konzerne erleben, mit welchen Schwierigkeiten sie umzugehen haben und mit nicht, all das brauchen wir. Das stimmt, aber wir brauchen eben nicht diesen übersteigerten Lobbyismus, wir brauchen nicht den einseitigen Lobbyismus und wir brauchen vor allen Dingen nicht diese Waffenungleichheit. Und noch eine Antwort, die ich anschließen möchte. Es ist auch problematisch, dass wir das zum Teil brauchen, weil ja, das stimmt, die Politik hat teilweise nicht den hohen Fachverstand, den sie eigentlich haben müsste. Das ist ein großes Problem. Das ist aber ein Problem, was wiederum insgesamt an der Demontage der Demokratie liegt, weil die meisten Abgeordneten, die meisten, die an die Spitze kommen, das nicht durch ihre Fachpolitik, durch ihre Fachkompetenz tun, sondern das tun sie, weil sie besondere Seilschaften haben, weil sie besondere Zugänge haben, weil sie vorgeschlagen werden. Und das wiederum und die Seilschaften, die kriegt man auch teilweise gerade auf Bundesebene durch Lobbyisten. Man kommt an bestimmte Seilschaften, in bestimmte Kreise und Gruppen nur rein, wenn Lobbyisten einem helfen oder eben die, die ganz oben in der Politik stehen, schon einen da befördern. So, die beiden Möglichkeiten gibt es, da reinzukommen. Und nicht, weil du so einen großen Fachverstand hast. Das sind die wenigsten, die durch ihren Fachverstand und durch ihre Meinungsstärke irgendwo reinkommen, sondern eigentlich geht das durch Seilschaften. Und das dürfte nicht sein, sondern wir müssen da viel mehr Expertise, viel mehr Fachwissen aufbauen in der Politik und zulassen. Das wird ja häufig auch gar nicht zugelassen, indem eine Regierung halt was ganz anderes sagt, als dann zum Beispiel der Fachausschuss sagt. Und dann hat das keinen Sinn mehr. Und deswegen meint man, wir bräuchten sozusagen dann die Expertise der Lobbyisten. Und wenn, dann brauchen wir sozusagen eben die Expertise von allen, von den Menschen, die in den Bereichen arbeiten und nicht nur, die damit Geld machen. Oder auch von denen, die damit Wissenschaft betreiben oder einfach eine andere Sachkenntnisse haben, eine praktische Sachkenntnis haben. Also dann brauchen wir eben genau diese verschiedenen Meinungen. Ich bin aber auch immer vorsichtig, was Expertise angeht, weil es gibt ja viele, die sagen, die Lösung für unsere Probleme in Demokratie ist, wir machen eine Expertokratie. Da bin ich auch komplett gegen. Weil ich sage böse, das böse Wort, ohne das so zu meinen, aber Fach Idioten brauchen wir auch nicht. Es gibt ja dann viele, die haben vielleicht in ihrem Fach eine Menge Ahnung, aber sind wenig Generalisten, haben wenig einen Einblick, wie Politik funktioniert und so weiter und so fort. Das alleine wird uns auch nicht glücklich machen. Und auch in der Wissenschaft ist Lobbyismus ja längst angekommen, wird längst durch Lobbyisten beeinflusst. Und das heißt, auch da Vorsicht, auch da kann es nur eine Beratung sein. Aber wie gesagt, wir brauchen die aus unterschiedlichen Bereichen. Also auch wieder ein bisschen differenzierte Antwort zu einer sehr leichten Frage.
Ja, die Kritik am Lobbyismus wird ja auch immer so ein bisschen als ja, linkes Thema geframed, sag ich mal. Und eine Relativierung, die dann ganz gerne kommt oder ein Gegenargument ist, sich für soziale Belange einzusetzen, ist doch auch Lobbyismus.
Ja, genau. Ja, ist es. Aber nochmal, klare Unterscheidung zwischen ich habe ein Interesse oder wir setzen uns für soziale Interessen ein, für ökologische, für Menschenrechte, für den Wald hier, in unserem Stadtpark, für was weiß ich auch immer. Also es sind alles legitime Interessen und da will ich gar nicht politisch rechts, links gerade auswerten, sondern das sind erstmal alles Interessenslagen. Und natürlich ist es auch eine Interessenslage, mehr Profit zu machen. Also höhere Managergehalte zu haben, ist auch eine Interessenslage. Natürlich, aber ich finde, da muss man schon mal sehr große Unterschiede machen. Aber ich will das auch gar nicht völlig abwerten. Auch das ist ein Interesse. Und von daher sind alles erstmal Interessensvertretungen. So. Und die haben, wie ich ja schon gesagt habe, haben alle eine bestimmte Berechtigung, aber das muss man einordnen. Das ist schon mal wichtig. Und das ordnet Politik nicht ein. Doch, sie ordnen es ein, indem sie den einen einen Zugang geben und die anderen meistens von sich halten oder nur bedingt an sich ranlassen. Und das ist das Problem. Aber was jetzt versucht wird, und letztendlich ist das auch ein Lobbytrick, ist sozusagen die Interessensvertretung von Initiativen, Verbänden und Vereinen sogar noch weiter einzuschränken. Also zu sagen, ja, da fließen so viele Gelder hin und das darf nicht mehr sein. Also das wird ja jetzt so, kommt ja so von FDP-Leuten, aber auch von anderen Konservativen, die im Prinzip jetzt sagen, wir müssen sozusagen die Rechte von NGOs, also Nichtregierungsorganisationen und so weiter, einschränken. Die kriegen viel zu viel öffentliches Geld und das darf nicht sein und das muss wieder weggenommen werden. Und versuchen damit irgendwie alle Interessensvertretungen zu diskreditieren. Also erstens, die meisten NGOs, Initiativen, Verbände, Vereine kriegen kein öffentliches Geld. Die haben Spendengelder und das war's. Die einzige öffentliche Unterstützung, die sie meistens haben, ist die, dass ihre Spenden, also dass wenn man so einem Verein spendet, dass das bei der Steuer die Hälfte dann ja irgendwie absetzbar ist. So, das ist aber bei Parteien übrigens auch so. Also dann sollten die ganzen Vertreter, sind ja meistens Parteivertreter, die das sagen, doch bitte dann bei der Partei anfangen, bei ihren Parteien anfangen, dass dann die Spenden auch nicht mehr möglich sind. So, dann gibt es aber natürlich noch ein paar große NGOs, die kriegen staatliche Unterstützung. Meistens für Projekte. So. Das kann man sich natürlich oder sollte man sich immer näher anschauen. Da bin ich übrigens ein großer Freund von. Interessanterweise sind das aber meistens, eben weil du das so gerade von links angesprochen hast, sind das meistens eher Projekte, die nicht so typisch in so einem linken, alternativen, sonst was Umfeld sind, sondern das sind eher so außenpolitische Bereiche, wo es sogar um Aufrüstung geht. Also nicht alle kleinen Vereine, Initiativen, Verbände oder auch größeren, die Geld kriegen, da kommt das irgendwie so aus so einem bestimmten Bereich, den man vielleicht eher so links verordnen sollte, sondern dann sind das teilweise, wenn man sich das genauer anschaut, eher Strukturen und Vereine, die aus einem ganz anderen Hintergrund entstanden sind, die sich vielleicht sogar tarnen als Initiative, obwohl da auch eigentlich geht es, auch da geht es teilweise um Profitinteressen. Teilweise geht es aber natürlich auch um politische Interessen. Und natürlich haben die dann die gleiche Berechtigung, wie von der anderen Seite aufgestellt zu werden. Aber das sind nicht so viele, wie man denkt. Und wie gesagt, da sollte man sich das genauer anschauen, wofür die auch da sind. Ich finde eher, man sollte sich mal die Parteienfinanzierung stärker anschauen. Und man sollte eher Initiativen und Verbände und Vereine stärken, gar nicht unbedingt nur mit Geld, sondern eher, damit sie einen besseren Zugang haben. Das ist ja viel wichtiger, dass sie einen besseren Zugang zur Politik haben, dass sie besseren Zugang zur Öffentlichkeit haben und Dinge deutlich machen können, weil unsere Zivilgesellschaft, jetzt mal ganz ehrlich, und zwar egal, für was sie sich einsetzen, wenn wir diese Zivilgesellschaft nicht hätten, die fangen doch ganz viel auf, was der Staat nicht mehr in der Lage ist aufzufangen oder nicht mehr machen will. Das ist doch das Ding. Gucken wir uns nur die Tafeln an. Tafeln dürfte es doch gar nicht geben in Deutschland. Sie sind eigentlich dazu gegründet worden, Essen, was sonst weggeworfen wird, dorthin zu verteilen, wo es noch gebraucht wird. Da ging es gar nicht darum, dass die Menschen, die sich gar nicht mehr leisten können, vernünftiges Essen, dass sie da hingehen. Und heute sind sie alle völlig überlaufen. Sie schaffen es gar nicht, dass die Menschen zu speisen und denen Essen zu geben, die sich das sonst nicht mehr leisten können. Das macht Zivilgesellschaft, weil der Staat es nicht macht und der Staat müsste es eigentlich machen. Und jetzt will man ihnen sozusagen auch noch die Unterstützung entsagen, die Restunterstützung, dann wird dieser Staat hier und alles komplett zusammenbrechen. Das halte ich für absoluten Humbug. Und das ist mal so ein Thema, was mich auch total aufregt. So, also bitte da wirklich ein vernünftiges Maß anzusetzen. Ja, auch das muss kontrolliert werden. Aber dann Maß anzusetzen und trotzdem bleibt diese Riesenwaffenungleichheit, von der ich gesprochen habe. Und die kann man, die verschärft man so also noch damit, wenn man sich jetzt, wenn man jetzt sagt, soziale Belange müssen, dürfen jetzt nicht mehr gefördert werden.
Ja, du hast ja auch gerade schon die NGOs angesprochen und dass die ja unter anderem auch von der CDU jetzt schon, ja, sag ich mal, in Frage gestellt werden, ob die nicht eigentlich auch kritisch quasi zu bewerten sind. Aber du hast auch gesagt, kommt ja auch irgendwo ein bisschen drauf an, wer bekommt denn wie viel Geld, wie sind die denn aufgestellt? Und da wollen wir vielleicht mal auf ein paar Zahlen kommen. Wie viele Lobbyisten gibt es denn und wie viel Geld steht den Lobbys denn zur Verfügung?
Ja, genau, zu NGOs habe ich im Prinzip gerade ja mit beantwortet. Das ist aber stimmt, das ist häufig eine Anschlussfrage nach dem Motto, ja, muss man nicht die NGOs und die Interessenvertreter auch kritisch sehen und kommen denen nicht zu viel Geld vom Staat? Wie gesagt, Einzelprüfung gerne, aber viele kriegen eben kein Geld und ich würde eher mehr einen Zugang geben, zumindest dazu, einfacher sich zu gründen und eine Vereinsstruktur zu haben. Also zum Beispiel, um einen gemeinnützigen Verein zu gründen. Ich kenne das ja nun, weil ich da beteiligt war. Es ist ein hoher Aufwand. Das kostet erstmal richtig Geld. So am Anfang, wenn du so einen gemeinnützigen Verein gründest, hast du gar kein Geld. Das heißt, du steckst da Geld rein. Du hast keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die du einstellen kannst. Das machen alle ehrenamtlich. Und es kostet, du musst zum Anwalt gehen, du musst es eintragen lassen, den Verein und. Da sind sogar eine Menge Kosten mit verbunden. Das können sich die meisten überhaupt nicht leisten. Das heißt, sie bleiben Initiative oder Verband und haben gar keine Chance, gemeinnützig zu werden. Und nur mit der Gemeinnützigkeit können sie sozusagen Spenden absetzen. Das müsste erleichtert werden. Gerade bei denen, wo die Menschen auch noch ehrenamtlich dann arbeiten. Also, und ich kenne fast nur Vereine, wo hauptsächlich oder komplett Menschen ehrenamtlich arbeiten und meistens bringen sie dann nicht nur Zeitgeld, sondern sie bringen zumindest bei einigen auch noch Geld mit, um sich einzusetzen. Und das dann zu vergleichen mit irgendwelchen Interessensvertretungen, die Millionen auf der Kante haben, das auch noch von der Steuer absetzen können, man kann nämlich Lobbyismus von der Steuer absetzen, das finde ich schon sehr gewagt. Und das heißt aber nicht, dass man nicht auch NGOs überprüfen muss, wo Gelder herkommen, warum die Gelder da sind und so weiter. Ich bin eh dafür, dass man aber dann Parteien genauso kontrollieren. Ich bin eher dafür, dass man so insgesamt Stiftungen gründet, wo Gelder gemeinnützig verteilt werden an verschiedene Organisationen, nie als Fründe fürs nächste Jahr und übernächste Jahr, sondern wirklich dann für Projekte und für Einzelmaßnahmen, die eingereicht werden können und wo eine Jury möglichst eben aus der Bevölkerung dann da sitzt und das bestimmt. Damit könnte man das gut lösen. Aber jetzt zu der anderen Frage, wie viele Lobbyisten gibt es denn? Das ist schon eine Frage, finde ich, die geht schon ein bisschen tiefer. Auch wenn ich natürlich mich jetzt bemüht habe, bei den anderen Fragen das auch tiefergehend zu beantworten, auch wenn die Fragen ja ganz einfach gestellt sind. Aber jetzt gucken wir uns das mit den Lobbyisten an. Das ist nämlich sehr interessant, weil lange hatten wir ja kein Lobbyregister. In dem Buch, was du erwähnt hast, wir abnicken, und zu der Zeit habe ich schon ein Lobbyregister gefordert, sogar schon länger als 15 Jahre. Es hat aber ewig gedauert, bis es gekommen ist. Vor ein paar Jahren ist es dann endlich entstanden. Es gab jetzt noch mal ein Update. Ich finde es immer noch nicht wirklich gut. Es hat immer noch Schwachstellen, Lücken, aber das ist ein anderes Thema. Aber immerhin haben wir jetzt ein Lobbyregister und können so ein bisschen mal überblicken, wie das eigentlich aussieht in diesem Gewusel. Weil das ist interessant. Es wurde lange darüber geredet, wenn überhaupt geredet wurde. Wie gesagt, meistens wird das Thema ja verschwiegen, aber dass es so 4, 5 Lobbyisten auf einen Bundestagsabgeordneten kommen. Ich habe damals gesagt, naja, also ich glaube, dass das schon mehr sind, dass das wirklich schon mindestens so 10 sind. Und selbst ich habe mich da total getäuscht, auch wenn natürlich die Zahl jedes Jahr steigend ist. Also natürlich gab es also noch vor, denke ich, 6, 7 Jahren noch mal einige weniger. Heute, die neuen Zahlen, haben wir fast 30.000 Lobbyisten. Und zwar wirklich die damit ihr Lebensunterhalt finanzieren. 30.000 Lobbyisten. Also nicht welche, die das jetzt mal für eine Stunde oder zwei nebenbei machen oder ehrenamtlich machen, das, was ich gerade hatte, sondern wirklich, die das wirklich hauptsächlich machen. 30.000 sind gemeldet. Das heißt nicht, dass das alles ist. Da sage ich noch was zu. Aber das heißt, das sind 50, fast 50 so pro MdB. Also das ist schon eine Wahnsinnszahl. Also kann man sich vorstellen, was da passiert. Und man kann sich auch vorstellen, dass die, die keine bei den 30.000 haben, keine Lobbyisten haben, die sich hauptsächlich darum kümmern, dass die eigentlich schon keine Chance haben mit ihren Positionen. Weil da einfach teilweise richtig gut geschulte, viele Leute sitzen zu einem Thema von einem Unternehmen, die da richtig, ja, richtig stark in die Beeinflussung reingehen können. Ich finde das interessant, weil das hätte ich auch nicht gedacht. Also nicht nur, dass es so viele sind, sondern dass die Zahl steigt. Und zwar seitdem wir das Lobbyregister haben, steigt diese Zahl. Weil ich eigentlich glaube, dass der Lobbyismus im Bundestag nicht weiter ausgeweitet wird, weil die Schaltstelle ja die Regierung ist und weil die Lobbyisten eigentlich zu schlau sind und wissen, dass sie im Bundestag gar nicht mehr viel holen können, sondern das meiste eigentlich in den Ministerien möglich ist. Aber es gibt eine steigende Zahl von Lobbyisten, das kann man sehen. Übrigens ganz interessant, von den 30.000, die mussten jetzt auch angeben, in welchem Bereich sie denn lobbyieren. Und die Hälfte geben Wirtschaft an. Das heißt, die Hälfte werden schon mal keine Lobbyisten sein, die sich für das Gemeinwohl einsetzen, weil für eine Wirtschaft setzt man sich jetzt nur ein, wenn das auch gut bezahlt wird und wenn auch ein Unternehmen oder irgendjemand in der Wirtschaft was davon hat, sondern die anderen würden ja eher sozial, Umwelt, keine Ahnung, was angeben. Und das heißt nicht, dass die andere Hälfte dann aus dem Gemeinwohl kommt, sondern natürlich ist da auch Landwirtschaft, Chemie, sonstige Gesundheit mit drin und im Gesundheitsbereich werden es natürlich auch viele Profitlobbyisten sein. Das heißt aber, dass die überwiegende Zahl, die da sich eingetragen haben, wirklich dann auch Profitlobbyisten sind.
Ja, und apropos Lobbyregister, da kommt häufig die Frage, ja, das ist doch gut und reicht doch dann eigentlich aus.
Ja, auch das kommt immer, ja, es sind doch super Fortschritte. Und das Lobbyregister ist doch super. Also erstmal, wie gesagt, das Lobbyregister ist nicht super. Es gibt da immer noch Bereiche, die da ausgeweitet werden müssten. Vor allen Dingen, finde ich, geht es ja auch nicht nur, ich habe das gerade schon so gestriffen, um die Lobbyisten, die im Bundestag kommen, sondern es geht ja auch um die Lobbyisten, die in die Ministerien geht. Da ist noch einiges an Transparenz möglich. Auch bei den Gesetzen brauchen wir immer noch den Fußabdruck. Das heißt, wer hat an den Gesetzen alles mitgeschrieben und so weiter? Welches Geld wird genau für was ausgegeben? Da ist schon noch Spielraum nach oben. Aber vor allem ist das nur Transparenz. Transparenz ist wichtig, gar keine Frage. Aber Transparenz ändert an der Waffenungleichheit zum Beispiel nichts. Und ändert nichts daran, dass es eine einseitige Beeinflussung gibt. Und ändert nichts daran, dass Abgeordnete im Prinzip teilweise schon Lobbyisten sind. Ich nenne sie ja Lobbytarier. Das heißt, während sie Geld vom Staat kriegen für ihre Tätigkeit als Abgeordnete, gleichzeitig Geld kriegen von Unternehmen, damit sie deren Interessen wahrnehmen im Bundestag. Das ist immer noch erlaubt und ändert Transparenz auch nichts. Ne, das heißt, und sie werden sich auch nicht in das Lobbyregister eintragen. Da habe ich noch eine nette Anekdote, da gab es auch eine Doku zu. Das kann man mal ekosieren, googeln, wie auch immer. Also es gibt es gibt noch andere Suchmaschinen. Kann man mal eingeben. Es haben nämlich, also mit dem, was rausgekommen ist im Lobbyregister, aber nur, weil es ist zwar transparent, aber man muss jetzt zum Beispiel die Zahlen, die ich gesagt habe, die muss man alle zusammensuchen. Das habe jetzt nicht ich gemacht, sondern haben Gott sei Dank ein paar Journalisten oder auch Lobby Control macht das ja immer wieder oder Abgeordnetenwatch. Die müssen aber viel Arbeit reinstecken, damit sie überhaupt so ein bisschen mal in diesen Dschungel Licht bringen. Das heißt, Transparenz ist nicht so, dass man jetzt alle Zahlen da auf der Hand hat, sondern muss man noch viel recherchieren. Aber da wurde mal festgestellt, dass wir über 600 Leute haben, die Drehtüreffekt haben. Das heißt, die früher mal Abgeordnete waren, Mitarbeiter waren oder im Ministerium gearbeitet haben, Minister waren, die jetzt Lobbyisten sind. Das heißt, die jetzt ihr Geld alleine mit Lobbyismus verdienen und natürlich ganz andere Zugänge haben und nur genau deswegen ja auch genommen worden sind. Und das können sich natürlich auch nur Profitlobbyisten leisten. Ganz wenige große NGOs können sich das auch leisten, aber wenige. Und auch das würde ich dann ablehnen, dass es diesen Drehtüreffekt, den darf es auch nicht bei den NGOs geben. Das heißt, dass da Abgeordnete auf einmal Lobbyisten werden, weil meistens sind sie dann auch schon willfährig, während sie Abgeordnete sind. Und sie haben natürlich ganz andere und bessere Zugänge. Das geht nicht. Und auch das wurde aber jetzt, konnte man jetzt feststellen. Aber da haben sich natürlich viele nicht gemeldet. Und so ist es aufgefallen. Da gab es eine Doku im Fernsehen. Und da haben Journalisten sich dahinter geklemmt und haben dann aufgedeckt, dass Ex-Abgeordnete, die jetzt Lobbyisten sind, sich noch nicht gemeldet haben im Lobbyregister. Und das ist eine übrigens die größte Schwäche, zu der ich jetzt komme, dieses Lobbyregisters. Die sind also nicht aufgeführt worden, haben dann so getan, na ja, ich bin ja nicht wirklich Lobbyist, ich arbeite jetzt zwar für dieses Unternehmen oder für diese Lobbygruppe, aber ich berate die ja nur und so weiter. Ja, natürlich sind es dann Lobbyisten. Wenn sie da Geld mitmachen und das auch noch ihre Haupttätigkeit ist, dann sind es natürlich Lobbyisten und sie haben sich nicht eingetragen. Und da möchte ich nicht wissen, wie viele Abgeordnete doch jetzt für Lobbyisten schon arbeiten und sich nicht eingetragen haben. Und das ist ein großes Problem. Es werden nicht alle sauber sich gemeldet haben. Viel von dem Lobbyismus findet ja nicht im Bundestag statt, sondern ich habe gesagt, hinter verschlossenen Türen irgendwo. Das heißt, es wird gar nicht sichtbar, ob sie das wirklich machen oder nicht machen. Und selbst wenn es dann sichtbar wird, ja, dann melden sie sich kurz mal nach und dann gibt es eigentlich keine Sanktionen. Das heißt, ich bin jetzt mal gespannt, es wurde ja jetzt ein bisschen was aufgedeckt, ob dann überhaupt irgendwas sanktioniert wird. Ich glaube nicht. Es wird nicht sanktioniert und wenn, dann sind das ein paar Peanuts für diese Großen, die das bezahlen können aus der Portokasse, dass man mal jemanden nicht gemeldet hat, der eigentlich Lobbyist ist. Das heißt, wenn, dann muss das natürlich erstens stark überprüft werden. Es wird aber nicht überprüft. Es kann ja nicht sein, dass irgendwelche Journalisten oder Lobby-Control hingehen müssen und das überprüfen müssen. Nein, da muss es eine unabhängige Stelle geben, die genau das überprüft, ob man sich denn auch wirklich in dieses Lobbyregister eingetragen hat und richtig eingetragen hat. Ansonsten ist diese Transparenz für den A. Und erst recht, nach der Überprüfung und dem Regelverstoß muss es auch geahndet, also bestraft werden, wenn es nicht so ist. Und das muss empfindlich bestraft werden. Ansonsten können sich doch die Reichen das locker leisten. Ja, ach ja, haben wir vergessen, was auch immer. Das heißt, da muss wirklich sauber gearbeitet werden. Ansonsten ist es nur die, ja, noch nicht mal die Hälfte wert, so ein Lobbyregister.
Ja, damit sind wir am Ende unserer Fragen angekommen. Die Frage, die sich für mich noch stellt, ist vielleicht in einem Satz: Was denkst du, wie könnte man das Thema mal, sag ich mal, neutral ins Blickfeld rücken und aufzeigen, okay, es ist, jeder hat hier irgendwelche Interessen, die sind auch legitim und so weiter, aber dass egal aus welcher politischen Richtung man kommt, trotzdem irgendwo mal gesagt wird, okay, ab dem und dem Level ist es auch einfach schädlich.
Ja, alleine dieses Thema mal stärker in die Öffentlichkeit zu bringen, stärker zu diskutieren, die Parteien, die Politik, nicht die Lobbyisten, die kommen erst in der nächsten Stufe dran, sondern wirklich die Politik damit zu konfrontieren. Ich meine, hier muss man nochmal überlegen. Das sind die gewählten Vertreter des Volkes. Die werden bezahlt von der Bevölkerung. Und das heißt, die haben ja auch eine Pflicht zur Rechenschaft und auch Pflicht, Regeln aufzustellen, damit dass ihre Arbeit auch wirklich der Bevölkerung dient und nicht Einzelinteressen da im Vordergrund stehen. Und in unserem profitgetriebenen System, was wir nun mal haben, ein anderes Thema, ist es doch klar, dass jeder oder fast jeder guckt, wo er bleibt. Du kannst mit Lobbyisten, die ja noch viel mehr als Geld und Mitarbeiter aufzuweisen haben, haben natürlich viele Instrumente, dich zu ködern, mitzunehmen, gefügig zu machen. Ich habe das an vielen Stellen beschrieben, mit Wohlfühllobbyismus, mit Möglichkeiten, in bestimmte Gruppen, Seilschaften reinzukommen, bekannter zu werden, interessanter zu werden, mehr Öffentlichkeit zu bekommen und, und. Das heißt aber natürlich, dass einseitig Interessen andere überlagern. Und das darf in der Demokratie nicht sein. Und das muss diskutiert werden. Und dann kann man versuchen, Mechanismen, Regeln zu finden, außerhalb, also zusätzlich der Transparenz, wie man dem begegnen kann. Und dann kann man natürlich auch über NGOs und so weiter reden, wie die sich zu beteiligen haben und an welche Regeln die sich zu halten haben und wo man Geld vom Staat wirklich für ausgibt. Das alles muss dann in einem Topf und muss diskutiert werden, aber das muss vor allen Dingen erstmal thematisiert werden. Aber das versucht man natürlich zu verschweigen oder man versucht dann, Dinge größer zu machen, als sie sind in bestimmten Bereichen, damit man von den eigenen Unzulänglichkeiten ablenkt. Und das wollen wir ja auch so ein bisschen machen. Ja, und wir werden auch weitermachen. Also es wird noch ein paar Fragen geben, die wir uns vornehmen, die dann natürlich schon noch mehr in die Tiefe gehen. Ich habe vielleicht noch eine Zahl zum Schluss, weil wir über das Lobbyregister gesprochen haben, die auch im Lobbyregister steht. Und zwar von den angegebenen Geldern und Kosten, ich glaube, dass die noch höher sind, sind wir bei 900 Millionen, die investiert werden. 900 Millionen, die an Lobbyarbeit rausgehen. Das finde ich schon eine krasse Zahl. Und zwar nur an Lobbyarbeit, was den Bundestag angeht. Ja, das ist ja nur ein Teil. Es gibt ja noch ganz andere und viel mehr Lobbyarbeit. Die Medien werden lobbyiert. Die Wissenschaft wird lobbyiert. Durch Werbung, Öffentlichkeit, auch da findet Lobbyarbeit statt. Sogar viel mehr, als wir uns das vorstellen können. Regierung natürlich sowieso. Das heißt, ganz viel Lobbyarbeit, die da gar nicht eingerechnet wird, auf EU-Ebene, auf Landesebenen, selbst in Rathäusern. Und dieses, da ist noch gar nicht beziffert, wie hoch das alles ist, weil da haben wir meistens keine Zahlen. Ein paar Zahlen haben wir noch, was EU angeht. Das heißt, immense Geldmittel fließen da rein, Milliarden, muss man sagen, um Politik zu beeinflussen. Und gerade da muss auch eine Begrenzung stattfinden, um diese Waffenungleichheit zumindest so ein bisschen einzudämmen. Lobbyismus wird man nie abschaffen und zum Teil ist es ja auch gar nicht, also es ist nicht nur nicht möglich, sondern auch nicht nötig, aber man muss sozusagen diese Ungleichheit da begrenzen. Das vielleicht so erstmal ein vorläufiges Fazit.
Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank euch fürs Zuhören und ja, bis zur nächsten Folge, in der wir weiter auf das Thema eingehen werden.